Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 664. Heute sprechen wir über vergessene Royal Rumble Momente. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo. Und wieder die kleine Bitte, und zwar nervig, aber letztes Mal. Geht bitte bei Screen.de auf den YouTube-Kanal, Link in der Beschreibung, und abonniert uns, das würde mir sehr helfen.
Der David, der ist hier ganz unverhohlen mit seiner Werbung, auf jeden Fall.
Ich hab gefragt, Olaf hat gesagt, okay.
Aber nicht kurz nach meiner Anmoderation. Naja, egal. Wir sprechen heute über diese kleinen Momente innerhalb des Royal Rumble Matches, die man lieb gewonnen hat, die aber vielleicht keine Bedeutung gehabt haben, die nur für den Moment da gewesen sind, die so ein bisschen kribbelige Gefühle gebracht haben, aber vielleicht nicht die Entscheidung innerhalb des Matches. Aber trotzdem auch Augenblicke, die den Royal Rumble massiv dann auch mitgeprägt haben und vielleicht auch das Pacing, die Show und auch den Spaß an diesen, der besonderen Matchart auch geprägt hat. Und David, ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir jetzt hier gleich erzählen werden, das ist unglaublich subjektiv.
Ja, geht auch gar nicht anders. Vor allen Dingen, wir sagen die vergessenen Royal Rumble-Momente. Es kann auch sein, dass wir Sachen sagen, wo ihr sagt, was, das weiß doch jeder. Das ist alles fließend, es ist subjektiv. Wir erinnern uns einfach an Sachen, die sich eingebrannt haben in den Kopf und die irgendwie besonders waren und oder lustig, traurig, schmerzhaft gucken.
Genau. Und weil das so herrlich subjektiv ist, natürlich da auch wieder unsere Aufforderung an euch. Was sind denn so Augenblicke im Royal Rumble Match, die euch so im Gedächtnis geblieben sind? Jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sieger oder sonst irgendwas, sondern wirklich diese kleinen Augenblicke, die nur der Royal Rumble kreieren kann. Sei es jetzt ein Debüt von irgendjemandem, der neu in die Promotion gekommen ist, ein Comeback, mit dem ihr nicht gerechnet habt, irgendein witziger Skit, den wir da gehabt haben, von dem wir heute garantiert auch einige erzählen werden. Vielleicht eine kleine Geschichte, die im Rumble erzählt worden ist, auch da wieder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, entweder bei Spotify oder kommt auch gerne bei YouTube rum und schreibt sie da rein. Das ist eh die einfachste Plattform da, weil jeder hat YouTube inzwischen auf seinem Handy. Geht einfach da drauf, schreibt uns in die Kommentare. Sind wir gespannt drauf, was da noch so bei rumkommt, weil, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit hier, David.
Nein, auf keinen Fall. Dafür gab es auch viel zu viele Rumbles. Und es ist ja auch alles ein bisschen, es ist ja nicht nur subjektiv, sondern es betrifft ja auch einen persönlich. Sei es halt, wie alt man war oder wo man es geguckt hat, verbindest du ja mehrere Sachen miteinander.
Ja, ganz genau. Zum Beispiel, und da fange ich jetzt einfach mal gerade damit an, so ein Moment, an den ich beispielsweise sehr, sehr gerne zurückdenke, ist Royal Rumble 90, Hulk Hogan und der Ultimate Warrior treffen im Royal Rumble Match aufeinander. Und es gibt sozusagen so einen ersten Vorgeschmack dessen, was bei WrestleMania 6 dann passieren sollte. Das sind diese kleinen Augenblicke, die stehen sich dann gegenüber, diese larger-than-life Superstars, auch wenn das jetzt gar nicht die große Konfrontation abseits von der Double Clothesline dann gewesen ist. Trotzdem hast du eben gerade diesen Augenblick gehabt. Und jetzt sage ich, es ist ein vergessener Moment, weil für viele ist das so weit zurückliegend. Für mich war das damals ein absolut prägender Augenblick, weil ich davor gedacht habe, so, krass, dieses Match, das ist ja möglich, theoretisch, dass du so zwei super Babyfaces da gehabt hast, das war damals ja sehr, sehr selten.
Das ist aber ewig her, überleg mal, 35 Jahre. Eieieiei. Nein, ich kann es total verstehen, weil du hast den wichtigsten Punkt am Ende gesagt. Du hast generell beim Rumble, finde ich, ist es diese Matchart, die kann genau diesen Moment immer kreieren, es sind alle im Ring und auf einmal treffen diese zwei aufeinander. Und die stehen einander gegenüber, gucken sich an und die Crowd geht ab und du hängst auch, oh mein Gott. Aber hier waren es halt zwei Babyfaces und zwar die zwei größten Babyfaces der Company. Das war ein ganz, ganz großer Moment. Und es war auch für einen als Fan damals sehr schwierig, sich zu entscheiden, weil es war schon so klar, du hast immer zu den Faces gehalten. Auf einmal standen die beiden gegenüber und ich habe nur gedacht, ah. Oh. Warrior. Bei dir?
Bei mir war es ja genauso. Ich war ja Warrior-Fan der ersten Stunde und war ja nicht der allergrößte Hogan-Fan, aber das hier war halt so ein riesengroßer Augenblick einfach. Und das war auch so ein Dream-Match, was man einfach mal sehen musste, weil du hast natürlich so ein bisschen rumgesponnen. Ne? Was wäre denn, wenn der mal auf den treffen würde? Und das war dann wirklich was dann wahr geworden ist, ne? Was ja auch ein Wagnis gewesen ist, weil es ja bis dato die Prämisse gewesen ist, ja, zwei gute Jungs gegeneinander im Main Event, das zieht nicht so. Das ist nicht so der größte Draw für eine Show. Bei WrestleMania 6 hat es dann trotzdem funktioniert oder vielleicht auch gerade deswegen. Und es war Title for Title. Und was mir dabei auch gerade einfällt, David, damals war es ja auch noch so, dass der Royal Rumble ja nicht so wie heute um einen Titelshot geht, sondern damals war es ja eher so ein Ding um die Ehre, um die Position vielleicht am ehesten, oder?
Ja, aber man hat generell bei WWE das sehr gut entwickelt. Anfangs war ein Rumble, das ist nicht dieser riesen spektakuläre Event an sich gewesen, weil das Match selber war halt oft einfach nur ein Geborle. Die Bedeutung war halt wirklich eher zu zeigen, dass ich der Top-Guy bin. Und auch die Inszenierung, das halt in der Anfangszeit, das ist echt übel. Da kommen Leute raus, also Wrestler kommen halt raus, ohne Musik. Also einfach ohne Musik. Dann siehst du einfach nur, da kommt jetzt jemand raus, auch jetzt ohne diesen dicken Bass, so Countdown, ganz am Anfang kam die halt einfach raus.
Ja.
Und das war sehr schwierig, weil du denkst dann, wer ist denn das jetzt? Ach, der ist das. Und manche Gesichter hast du gar nicht gekannt. Da hat man sehr optimiert und das ist gar kein Vergleich. Heute ist das ja wirklich so, wenn jemand rauskommt, das wird zelebriert und das fühlt sich so groß an und du weißt, es geht halt um diesen Titel. Das ist deine Titelchance schlechthin, wo theoretisch ja alles möglich ist. Da kannst du halt wirklich einem Underdog auf einmal diese Mega-Chance geben.
Kuriose, am 90er Rumble ist ja sogar, dass der amtierende Champion hat das Ding gewonnen, ne? Also Hulk Hogan. Ja,
warum auch nicht, ne? Hulk Hogan muss halt alles gewinnen.
Genau, ja, das
waren schlimme Zeiten.
Oh, es geht also. Ich schaue bis heute gerne die Shows mit dem Kollegen Markus Holzer in den Golden Years. Da ist jetzt ja auch vor kurzem auch das Watch-Along zum Rumble 92 erschienen. Also ich liebe diese Zeit, ich liebe die Charaktere und das waren keine schlimmen Zeiten. Nee,
aber ich sag mal, ab 92 wurde es cool. Für mich. Du hast vorhin gesagt, subjektiv.
Ja.
Also darfst du jetzt nicht machen. Nein.
Du bist dran.
Ich bin dran. Ich überlege gerade. Ich möchte jetzt nicht so ein Aufeinandertreffen der großen Namen nehmen, sondern es mal einfach so ein bisschen Guilty Pleasure. Das darf man eigentlich nicht toll finden. Aber leider Gottes verbinde ich das halt mit dem Rumble und ich feiere es halt immer noch irgendwie ab. Wenn ich das sehe, ist jedes Mal Aua. World Rumble 2000, Taka Michinoku fliegt aus dem Ring. Die Kamera, man muss es sich so vorstellen, war frontal auf den Ring gestellt und er flog halt bei der anderen Seite raus. Man hatte es eigentlich nicht genau gesehen, was passiert ist. Dann, kurze Zeit später, kam halt eine Kamera von der Seite, die in Slow Motion lief. Dann hat man nur gesehen, wie der flog und mit dem Gesicht halt richtig auf den Boden geballert ist. Sehr, sehr aua, aber irgendwie halt. Ich gebe dazu, damals musste ich grinsen. Ich weiß, es tut mir leid, aber damals war das halt, es war 2000.
Man hat es ja auch in den Shows selbst, also auch WWE hat es ja zelebriert. Da war ja damals die Geschichte, dass kein Teil eigentlich gar nicht im Royal Rumble Match gewesen sind und eingegriffen haben und dann rausgeworfen worden sind. Und ja, gut, hier dann eben dieser Sturz von Taka, der war dann eben nicht so geplant. Und dann musste ja am Ende nochmal Funaki nochmal alleine auch nochmal in den Ring, damit die Geschichte fortgesetzt werden konnte. Und wie gesagt, WWE hat es ja auch zelebriert. Und Jerry Lawler hat ja da auch entsprechend seine Sprüche zu abgelassen. Ja, das auf jeden Fall. Anderer, glaube ich, sehr großer Sturz, den wir gehabt haben, da springen wir jetzt auch wieder munter in der Gegend herum, ist natürlich die Eliminierung von Paul London, die, glaube ich, auch in jedem Best-of-Video irgendwie dargestellt wird. Wann war das, David, nochmal? 2015? Nee.
Ja, Moment, ich hatte es mir sogar rausgeschrieben.
Ja, wollte ich gerade sagen, du hast es rausgeschrieben und hast mich hier im Regen stehen lassen.
2005.
2005, siehst du, hab ich eine 10 falsch gemacht. Genau, und also da taucht ja London erstmal durch und dann kommt ja quasi Snitsky mit so einer Art Rückhandschlag und der gute Paul London springt ja so eine Art, ja, fast so eine Rückwärtssalto aus dem Ring raus und landet da.
Salto.
Genau,
und landet und da sehr brutal. Nicht so gut.
Ja, die war aber schon so geplant, das hat er auch gesagt. Das war zwar ist das nicht direkt abgesprochen gewesen, aber er wollte was Spektakuläres machen. Auch um Gene Snitsky entsprechend als Powerhouse darzustellen. Das war ja die Prämisse dahinter. Und ja, ich glaube, die müssen wir, wenn wir da schon bei so spektakulären Eliminierungen sind, das sind beides. Die sind nicht unbedingt vergessen, aber das sind so Dinge, an die man sich erinnert. Was ich ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen.
Ich wollte gerade nur eingrätschen.
Dann grätsch noch mal ganz kurz rein.
Ich wollte noch sagen, bei diesem Rumble ist nämlich auch bei Vince was passiert, was nicht so oft passieren sollte. Er kommt rein
und
da sieht halt einfach die Oberschenkelmuskeln und sitzt in der Mitte des Rings. Und es ist ja noch mehr passiert, dass halt Cena und Batista, was man nie hätte besser timen können, absolut zeitgleich rausfliegen und zeitgleich den Boden berühren. Bei dem Rumble ist sehr viel passiert, was nicht geplant war.
Das stimmt, das stimmt. Wobei die Sache mit Vince, das ist nicht so vergessen.
Nein, das ist nicht vergessen. Aber Logan Paul, traurig, aber hat man vergessen.
Was, Logan Paul?
Logan Paul. Paul und...
Genau. Logan Paul haben wir gleich auch natürlich noch. Was ich noch ansprechen wollte, von wegen, was vergessen ist, wenn wir so in der weiten Vergangenheit sind. Der erste Rumble-Sieger. Das ist, glaube ich, was viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wann das gewesen ist und überhaupt, weil das war ja wirklich, ja, ist ja schon eine gefühlte halbe Ewigkeit her. Ne? Der erste Rumble, wir haben dazu auch schon mal einen Fokus-Podcast gemacht mit dem Überbegriff der vergessene Royal Rumble, weil der auch so ein bisschen untergegangen ist. Das war so ein Versuchsballon und das war 1988 und niemand Geringeres als, David hat es gerade eben schon angedeutet, als Jim Douglas.
USA.
Hat das Ding dann hier gewonnen. Das vergisst man auch, dass der tatsächlich den Rumble mal gewonnen hat damals. Und damals auch noch so Leute wie, ja, wer war da mit dabei? Ich kann mich noch gut dran erinnern, Bret Hart war dabei, Tito Santana. Der Warrior war tatsächlich auch mit dabei, aber damals noch nicht in der Position, die er später hätte sein sollen. Jake Roberts, Butch Reed, Jim Neidhart. Also, das waren schon klangvolle Namen, aber es war nicht so die absolute Star-Power, wie wir es jetzt heute oder auch später im Verlauf noch gesehen haben.
Es war auch sein größter Moment im Nachhinein. Also, er hat ja auch so mit Card-Title und so weiter geholt, aber bei WWE war das so der größte Moment, der legendärste. Das ist das, wenn ich mir Interviews von ihm anschaue, gibt's immer noch, passiert mal, wird halt fast immer das thematisiert.
Ja.
Und da sieht man halt, was so ein kleiner Moment beim Rumble ausmachen kann.
Das war auch damals was, ich habe gerade Versuchsballon angesprochen, das ist der einzige Rumble, der im normal frei empfangbaren Fernsehen gelaufen ist. Ne? Im Gegensatz zu den anderen Rumbles, die alle Pay-Per-Views gewesen sind und hinter einer Paywall dann später standen, das war was, was im normalen Fernsehen gelaufen ist und da ja auch durchaus eine breite Öffentlichkeit erreicht hat. Und damit quasi dieser Erfolg hat dann dafür gesorgt, dass dann eben daraus mehr geworden ist sozusagen. Ja. Du bist dran.
Woraus nicht mehr geworden ist. Das ist ein Moment, den habe ich wirklich vergessen gehabt, wo ich den damals unfassbar abgefeiert habe. Royal Rumble 2010, da war CM Punk in seiner Straight Edge Society Phase. Und da hat er halt während des Rumbles einfach eine Promo gehalten. Also er kam halt raus als Nummer 3, hat seine Gegner rausgeworfen und hält einfach eine Promo im Ring. Dann kommt der nächste Gegner, wirft auch raus und hält diese Promo weiter. Und das war damals so surreal gut und irgendwie hat es dich getriggert. Ich weiß nicht, warum ich es vergessen habe. Also ich weiß wirklich nicht. Ich fand das super.
Ja, CM Punk hat damals ja auch wirklich eine ganz eigene Persönlichkeit gehabt, eben mit dieser Straight-Edge-Geschichte. Und dann auch der letzte, bevor es ja dann ernst wird, weil dann kommt als Nummer 8, meine ich, kommt dann ja Triple H raus und dann ist der Spaß vorbei sozusagen. Der letzte, den er dann ja noch zusammenhaut, ist ja ein Ryder, alias Matt Cardona, der dann in den Ring kommt und CM Punk so, ja, ich glaube, du hast Potenzial. Willst du Mitglied von der Straight Edge? Und dann haut er ihm das Mikrofon über den Kopf. Ne? Ja. Und eliminiert ihn dann. Und dann kommt ja der gute Triple H raus und dann ist es eh vorbei. Und dann kam noch Drew McIntyre mit dazu und so weiter und so fort. Aber diese Promo, das ist ja auch eine ganz große Kunst. Wir haben das ja auch schon zum Beispiel bei dem Jerry Lawler gesehen, der sich gerne mal das Mikrofon geschnappt hat. Das hat auch wirklich auch diesen Rumble nochmal massiv geprägt. Da bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Und gerade auch so One-Man-Shows sind ja was sehr Beliebtes innerhalb des Rumbles. Wir haben das zum Beispiel später, ganzer Rumble, der sich nur um Brock Lesnar gedreht hat und dann eben einen sehr großen Moment kreiert hat, mit der Eliminierung von Drew McIntyre, der Brock Lesnar übers Top Rope schickt, mit der Claymore. Ein kleiner Moment, der aber auch da stattgefunden hat, an dem man sich jetzt vielleicht wirklich nicht mehr dran erinnert, weil auch die betreffende Person da keine große Rolle mehr gespielt hat. Weißt du noch, dieser Moment, als Keith Lee damals rauskam und Brock Lesnar so, hohoho, und die beiden stehen sich gegenüber und du hast auf einmal diesen Stare-Down von Keith Lee und Brock Lesnar gehabt, wo wir alle da waren und so, boah, Keith Lee,
ja.
Der nächste große Name im WWE-Universum quasi und auch, weil die Reaktion von Brock Lesnar, der ja damals über allem thronte, so, wie soll man sagen, befürwortet gewesen ist. Ne? Das war beim Rumble 2020 übrigens. Ne? Das hat Keith Lee auch sofort auf eine andere Stufe gehoben, allein weil er quasi so anerkennend empfangen worden ist von dem Brock Lesnar.
Ja, also ich hab's vergessen, bin ich ehrlich. Aber ich kann mich jetzt wieder erinnern und das ist ja das, was wir meinen. Also gerade dieses kurze Moment im Rumble kann halt eigentlich schon fast eine Karriere pushen oder verändern oder halt auch zerstören ein bisschen. Jetzt habe ich meine Überleitung zu meinem Punkt. Royal Rumble 2011. Alex Riley, guter Junge. Er war noch ein junger Wrestler. Man hatte schon Potenzial in ihm gesehen. Jetzt nicht Top Draw, sondern dergleichen, aber schon Potenzial. Und er hatte dann, er sagt halt, ja, die Ringseile war ein bisschen nass, feucht vom Schweiß. Andere würden sagen, ja, er hat ein bisschen viel Babyöl drauf gehabt. Auf jeden Fall ist das passiert, wo man sich als Fan mal fragt, wie reagieren die dann eigentlich darauf? Der ist zu früh eliminiert worden. Was er gar nicht hätte sein dürfen. Der ist halt einfach, er wollte das Seil greifen, der ist abgerutscht. Und dann ist er rausgefallen. Und dann war die Regel, ja, deine Füße haben den Boden berührt, das war's für dich. Und das war auch der Moment, wo du als Zuschauer zusehen konntest, wie halt die Karriere kaputt war. Danach ging nichts mehr ab. Diesen Moment war hinüber.
Ja, Alex Riley hatte ein sehr gutes Team, wenn ich so dran zurückdenke.
Das war auch das Beste an ihm.
Ja, dieses Say it to my face und dann auch der Babyface-Turn später gegen The Miz, der hatte schon ein bisschen was, ne? Aber da soll ja auch ein John Cena tatsächlich hinter den Kulissen sehr schmutzige Wäsche gewaschen haben, dafür gesorgt haben. Natürlich, so ein Royal Rumble-Ausrutscher ist schon doof. Und wir wissen auch, das war nicht der Einzige, der sich selber eliminiert hat. Ne? Das ist auch einem, auch Mil Mascaras hat sich selber eliminiert. Aber
auf bessere Art und Weise.
Ja, und damals war auch das Problem, ich habe auch gelesen, dass man das damals so gemacht hätte, um Mil Mascaras zu schützen, sozusagen. Weil Mil Mascaras so ein, also der ist sowas wie ein Hulk Hogan quasi.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Das ist halt eine Legende, sollte nicht rausgeworfen werden.
Genau.
Aber man hätte es halt auch anders machen können, indem er halt nicht selber rausspringt.
Genau, der ist irgendwie selber rausgesprungen. Und wir haben es auch woanders mich schon mal miterlebt. Da ist jemand selber rausgesprungen, David. Und der war da nicht eliminiert. Ich spreche über den Macho Man Randy Savage damals.
Ja, Macho Man und Royal Rumble ist eh nicht so gut. Sein Problem war halt, da war er in der Fehde mit Jack the Snake. Und er hatte halt, also Jack the Snake eliminiert hat, ein bisschen zu viel Schwung. Er hat sich quasi mit rauskatapultiert über das oberste Seil, war dann draußen und eigentlich wäre er eliminiert worden, aber nö, die Refs haben halt nicht drauf reagiert. Undertaker geht auf einmal raus, zwischen den Seilen im Übrigen, also richtig, und schiebt ihn wieder rein und das Match ging für ihn weiter. So kann man es auch machen, aber kann man es heute nicht mehr machen. Das würde nicht mehr funktionieren.
Nee, Macho Man ist ja wirklich aus, also du hast gesagt, er hat so ein bisschen zu viel Schwung gehabt. Er hat ja quasi Jake Roberts rausgeschickt und ist ja aber dann, das war nicht, dass die miteinander rausgepurzelt sind mit so einer Cannonball-Clothesline, sondern es ist ja wirklich so, dass der Macho Man hinterhergesprungen ist. Also es war schon aus eigener Kraft und das ist ja auch der Punkt, den haben da hinter die Kommentatoren noch versucht zu retten. Die haben dann gesagt, ja, der ist ja freiwillig rausgegangen, der hat seine Wut nicht unter Kontrolle gehabt und das ist halt so witzig, weil wenn du dir den Rumble 92 anschaust, auch vielleicht bei den Golden Years mit Markus Holzer und mir nochmal auf den Ohren, dann kannst du halt eben sehen, wie der Macho Man wirklich da komplett in dieser Rolle gewesen und komplett vorgewählt gewesen ist und der Undertaker teilweise wirklich so, oh, ich krieg den nicht mehr zu greifen, hinterher ist und den versucht wieder in den Ring zu schieben. Also das ist schon ganz, ganz witzig. Aber da hat man tatsächlich dann ja die Regeln ein bisschen gedehnt und ja den guten Macho Man dann im Ring gelassen.
Ist auch er hat ja auch schon mal versucht, jemanden zu pinnen.
Ich muss gerade sagen, ja, das war der Rumble 93 dann. Wobei ich sagen muss, da kann ich mich tatsächlich gut dran erinnern, weil es ja eben auch die Entscheidung innerhalb des Rumble-Matches gewesen ist. Der Macho Man gegen Yokozuna, die letzten beiden im Ring. Macho Man bringt Yokozuna zu Boden und springt seinen Elbow und will pinnen, David. Der erfahrene Macho Man kommt auf die Idee, ich pinne den Koloss, Yokozuna.
Aber ich glaube, das kann passieren. Ich meine, wenn du jetzt, wie viele Clotheslines hat er gesprungen? 50.000?
Was, Elbows?
Elbows, meine ich ja, Entschuldigung. Elbows. Und wenn du das halt irgendwie so oft machst, und die Abfolge ist ja immer gleich. Du triffst und dann Cover. Ich glaube, irgendwann ist es halt so drin, dass du gar nicht mehr realisierst, was du da machst.
Naja, das war ja geplant so. Das ist ja ein geplanter Kickout gewesen. Dass Yoko ihn da über
natürlich,
das Stoprope kickt.
Ja, aber das ist halt so. Ich meine, es ist manchmal, wenn es gab als Momente beim Rumble, wo du dir einfach denkst als Zuschauer, oh Leute, also wenn du als Kind schon sagst, das macht gerade keinen Sinn, ist das halt ein bisschen schwierig.
Man wollte da natürlich so diese unbändige Kraft von Yokozuna darstellen, ne? Der es schafft, einen Superstar, einen ausgewachsenen Mann wie eben den Macho Man Randy Savage hier vom Boden aus übers Top Rope zu Press Slam. Das Problem war eben, das kann der halt auch nicht so ohne Hilfe.
Das, Macho Man hat gut gearbeitet.
Ja, eben. Macho Man musste dir sehr, sehr mithelfen und es war sehr offensichtlich, dass er mithelfen musste. Und selbst wenn du das dann, wir sind im Jahr 93, Leute, ne, da hat man schon alle Augen zugedrückt, was so den Anspruch anging, den Realitätsanspruch an viele Dinge. Aber wenn das dann eben nicht funktioniert, dann ist das was, das ist schon ein bisschen blöd. Und ich weiß auch, ich habe da vergessen so, hä, was, was ein doofes Ende, weil klar, Yoko sah irgendwie stark aus, aber der Randy Savage sah auch irgendwie ziemlich doof aus einfach.
Ja, beim Rumble hast du aber oft Momente, wo du ziemlich doof aussehen kannst, gerade wenn halt, ist immer so der Moment, wo ich so ein bisschen so ein fremdschämendes Wegdrehen habe, wenn jemand eliminiert werden soll mit einer Clothesline am Seil, aber der Schwung nicht ausreicht und du einfach siehst, dass derjenige quasi selber Schwung nehmen muss und so gesehen sich selber rausdrehen muss.
Das stimmt.
Das ist dann immer, es ist schwierig. Aber kommen wir mal, um die Stimmung zu steigern, zur guten Stimmung. Ich habe nämlich auch vergessene Momente oder vielleicht, wo man einfach sagt, ah, Mist, stimmt ja, Momente rausgeschrieben, was Stimmung angeht, weil Stimmung ist immer sehr wichtig beim Rumble, finde ich. Und da sage ich als Nummer eins was Positives. 2013, Jericho kommt raus als Nummer zwei und kriegt, glaube ich, den größten Pop seiner Karriere.
Ja, es war eine riesige Reaktion, ne?
Das war heftig. Also wir sind auch aufgesprungen, weil das war einfach so unerwartet, du hast es nicht gewusst. Und wenn es sich halt nicht anbahnt, dann ist es halt richtig so, oh mein Gott. Und dafür ist der Rumble halt perfekt. Kann ich direkt einen Negativen hinterher schieben?
Du kannst auch direkt einen Negativen hinterher schieben. Es war ja damals die Nummer 1, übrigens Dolph Ziggler im Ring. Und man hat gewartet, wer wird denn die Nummer 2 sein? Und ja, Nummer 2 war dann Jericho, ja.
Jericho war auch verdammt lange im Ring, ne, in dem Match.
Ja, ja, war fast 50 Minuten. Ja.
Dann Negatives. Und da konnte derjenige halt gar nichts für. 2014, wo die ganze Crowd Daniel Bryan wollte. Und da kommen die Wrestler raus, also, wann kommt denn der, Der kommt jetzt bestimmt als Überraschungsnummer. Dann kam Nummer 30. Und ich schwöre dir, du hast es auch damals gedacht, alles klar, Nummer 30, ich weiß, wer rauskommt. Daniel Bryan, die ganze Halle schon am Schänden, dann kam Rey Mysterio raus. Und das war das einzige Mal, dass ich es so krass erlebt habe, dass ein Publikum innerhalb von 5 Sekunden gegen einen kompletten Event turnt. Und es war einfach nur ein einziges Buhn. Das ging ja einfach das ganze Match über. Es war halt auch egal, was danach passiert. Die Leute waren einfach nur pisst und der Rey Mysterio hat's abbekommen.
Ja, das war so ein bisschen diese Zeit der Daniel Bryan Mania. Das haben wir im Jahr drauf ja noch viel schlimmer erlebt im Endeffekt, ne?
Oh ja.
Wenn man ehrlich ist.
Da hatten wir halt, dass Daniel Bryan von Bray Wyatt eliminiert wurde. Allerdings nicht so am Ende, sondern mittendrin. Und komplett unspektakulär.
Ohne richtige Geschichte. Also das hat die Kamera kaum eingefangen, dass der raus gewesen ist, sozusagen.
Genau, einfach vielleicht nur so mit Absicht.
Raus. Ja, vielleicht hat man es mit Absicht gemacht, weißt du?
Vielleicht mit Absicht kam ja auch anschließend Goldust raus. Und der schönste Moment ist nämlich, dass Bryan ist raus. Alle sind angepisst. Und keine Sekunden später kommt die Goldust-Musik und du siehst auf dem Bildschirm einfach nur Shattered Dreams, also zerbrochene Träume. Das ist schon lustig. Im Nachhinein ist das schon lustig, dass man das halt so gemacht hat.
Ja, aber da war es ja auch so, das ist ja auch diese legendäre Geschichte gewesen mit Roman Reigns gewinnt dann den Royal Rumble und wird quasi von seinen eigenen, von den Fans ausgebuht dann im Nachgang und.
Er gewinnt schon wieder den Rumble.
Ja, na, das ist halt nicht so klug gewesen alles, wenn man ehrlich ist, ne? Dass er dann da am Ende mit Big Show noch mit dabei ist und so.
Und Kane, ne? War das noch?
Kane und am Ende dann ja noch Rusev, der raus gewesen ist.
Und wo dann alle noch gedacht haben, so, oh ja, doch, dann zumindest Rusev. Dann
mach ja, also, halt. Ja, gut, den mögen wir halt eigentlich auch nicht so richtig, ne, aber komm, lass es halt Rusev sein. So, nein, es ist dann Roman Reigns, ja. Genau das.
Das war Aua.
Ja, das war
noch ein Aua. Dann bist du wieder dran. 2008. Ich liebe den 2008er Royal Rumble. Allein schon wegen der Halle, New York. Einen Moment mag ich nicht so, beziehungsweise er tat mir ein bisschen in der Seele weh. Roddy Piper kam raus, nicht mehr der Jüngste, okay, nicht mehr in Shape, also das war halt schon echt schwierig und Jimmy Snuka auch, der dazu auch noch komplett verwirrt wirkte, war auch nicht überraschend. Es war irgendwie cool, die beiden gegenüber zu haben, aber dem zuzugucken, das war so irgendwie, tat es mir leid und weh. Wie war es bei dir?
Es war bei mir genauso. Das hat hier nicht mehr geklappt, die waren beide nicht mehr dazu in der Lage, hier noch ein Match zu bestreiten und das war... Ja, wie du schon richtig gesagt hast, es war eher schmerzhaft als alles andere, sich da eingestehen zu müssen, dass die beiden da wollte man natürlich diese Fehde auch, weil die Show natürlich hier Madison Square Garden stattgefunden hat. Man wollte diese alte Fehde wieder aufgreifen, wir erinnern uns mit der Kokosnuss an den Kopf und so. Wollte man nochmal diese Nostalgie-Momente haben, aber ja, die waren da beide nicht mehr zu körperlich in der Lage. Und das tut immer weh, seine Legenden in so einem Zustand zu sehen, muss man hier ganz klar so sagen. Ja, ist halt so. Und der Rumble 2.8 ist ja speziell dafür bekannt, für das ist, glaube ich, der große Moment. Natürlich das Comeback von John Cena, was man.
Einer meiner Lieblingsmomente aller Zeiten.
Ne, wo er dann da auf einmal im Ring steht, die Musik ertönt und das Alter. Ganze Ding geht halt komplett.
Hör auf, ich habe schon wieder eine Pelle. Man muss ja halt dazu sagen, wenn ich dabei war, oh, ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne? Fast 20 Jahre. Es war damals so, dass er verletzt war und die haben es hinbekommen, dass es gab kein einziges Gerücht. Nicht mal ansatzweise ein Gerücht, das kommen wird. Gab es nicht, sondern stattdessen hatte er sogar noch kurz vorher ein Interview gehalten, was dann halt durch die Medien ging, dass so die Verletzung, er hatte ja eine schwere Verletzung.
Brustmuskelriss damals, Pectoral Muscle.
Genau, da wusste man ungefähr, wie lange es dauert und eigentlich dürfte es nicht für einen Rumble reichen. Und er hat gesagt, ja, nee, das wird einfach nicht, weil es muss verheilen, das könnte sogar noch ein bisschen länger dauern. Hat er noch kurz vorher gesagt, das ging durch alle Newsseiten, dann auf einmal stand er da und das war halt ein Schock. Das merkst du auch beim Publikum und das liebe ich halt auch. Die Musik kommt, er ist dann da, dieses Ungläubige, dann mega Pop, dann alle irgendwann so nach so einer Minute, warte mal, wir hassen den doch eigentlich. Oh. Das war super.
Ja, das war, das sind halt so Augenblicke, die halt der Rumble schreibt und es gibt auch so ein paar Comebacks natürlich, die genau in dieses Horn quasi blasen, die dann aber auch keine vergessenen Momente, sondern die einfach Momente sind, da habe ich auch ein paar von aufgeschrieben, also zum Beispiel 2020, als Edge zurückkommt und nach jahrelanger Verletzungspause und du wirklich gemerkt hast, oh mein Gott, wie er auch bewegt in diesem Augenblick ist und ins Publikum guckt und du merkst, in einem Augenblick ist er halt, er kommt raus, dann ist er irgendwie Edge und dann guckt er sich um und dann ist er für so 5, 6, 7 Sekunden ist er halt Adam Copeland, der sich denkt, geil, also A, sie haben mich nicht vergessen und B, ich bin jetzt wieder hier. Und das war halt einfach ein unglaublicher Moment. Der war aber nicht vergessen, den nenne ich einfach so, weil ich den Moment gerne mag.
Lass einfach auch ein paar gute Momente sagen. Zum Beispiel die schlechteste Kameraarbeit aller Zeiten. Es gab nie eine Kameraarbeit als 2006, als AJ Styles debütiert ist.
Ja. Auch nicht also, so ganz vergessen.
Nein, das ist nicht vergessen, aber das ist, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Aber vielleicht vergessen, aber nicht, vielleicht bei Älteren nicht, bei Jungen könnte es halt sein, 2011 Kevin Nash. Als der rauskam, da gab's einen Pop, mein lieber Scholli, also das war laut, das war richtig laut. Und ja, das war auch ein richtig, richtig cooler Moment als so Fan der Attitude-Zeit, also auf einmal, ey, kommt raus, Diesel ist wieder da. Und das war schon cool.
Ja, wenn man damals beim Rumble gewusst hätte, dass der dann auch nochmal richtig wrestlen würde und dann auch noch in die Fehde mit CM Punk eingreift.
Dann wäre das nicht cool gewesen.
Aber ja, die hat eine riesige Reaktion bekommen in dem Augenblick. Ne? Und das ist ja auch, oft ist der Rumble ja sowas wie so eine Art Prüfung quasi, um zu checken, okay, da ist jemand, der könnte noch wrestlen, der hätte auch Zeit und Bock und ist noch fit genug. Wir haben es beim Kalito gesehen, ne, der auch da Reaktion gezogen hat. Und dann guckt man eben, wie sind die Reaktionen? Kriegt er eine gute Reaktion? Dann holt man den vielleicht oder probiert einfach nochmal mit dem, was auf die Beine zu stemmen. Kevin Nash hat man das damals probiert. Ich habe so ein paar Comebacks, natürlich nicht alle, die ich aber auch ganz, ganz spannend finde. Nämlich, wenn ich nach 2002 blicke, Mr. Perfect zurück bei der WWE damals. Nach jahrelang natürlich bei der WCW, dann bei anderen Promotions gewesen und dann plötzlich wieder zurück auf der ganz großen Bühne. Leider dann auch nicht mehr allzu lange unter uns gewesen.
Das ist so das Blöde, du verbindest das direkt damit, ne?
Ja, aber ich muss sagen, ich verbinde das auch damit, dass ich den dadurch nochmal live in Deutschland gesehen habe.
Echt?
Ja, der war dann nochmal, das war, ich habe im, wann war die Tour? Mai, März, irgendwie so, ich überlege gerade. Es war Main Event, darf man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Es war Main Event damals, habe ich in Köln gesehen, Steve Austin gegen den Undertaker. Vollkommen irre. Aus heutiger Sicht. Entschuldigung, ich mir die Nase putze hier so. Bin ein bisschen verschnupft. Aber Mr. Perfect hier nochmal zu sehen, es ist ja auch immer so eine Art nach Hause kommen und dann diese legendäre Musik von Mr. Perfect da nochmal zu hören, das war schon geil. Und da auch da kriegt man sofort Gänsehaut, wenn man daran zurückdenkt.
Ich finde auch generell beim Rumble, das ist ein bisschen blöd, das zu erwarten. Das war vor allen Dingen, also jetzt ist es halt weniger, weil das Roster so gigantisch ist. aber so in den 2010er Jahren waren diese kurzen Comebacks, das war so die Prise Salz, diese letzte Würze, die dieser Pay-Per-View hatte, die es halt sonst nicht gab, wo du wusstest, ey, es ist der Rumble. Und es gab immer zwei Diskussionen, wer gewinnt den Rumble? Und die zweite Diskussion war, wer hat überraschend Debüt oder Comeback? Einfach nur One Night Only. Wer wird denn kommen als Überraschung?
Ja.
Und das war halt schon immer cool. Hast du viele vergessen mittlerweile, aber das war halt schon immer cool. Zum Beispiel, also ich 2009 RVD, wo da Sarah ausgerastet ist. Riesen RVD-Fan.
Wir haben so viele gesehen, ne? Also, klar, wir haben auch so, also Rob Van Dam, das war auch nach 4,5 Jahren, der war lange Zeit weg und ist dann da zurückgekommen. Das ist jemand, und an den man vielleicht auch nicht gedacht hat, wer auch dann nochmal in den Ring gestiegen ist, auch so ein Booker T, ne? 2011 zum Beispiel, der ja nochmal als Booker T nochmal da dabei gewesen ist, hat auch eine große Reaktion gezogen. Fernab der ganz, ganz großen Comebacks wirklich, die ja dann auch storytechnisch genutzt worden sind. Ich weiß nicht, Triple H zum Beispiel damals, bis mal 2-2 sind wir dann auch wieder, Edge haben wir angesprochen, und John Cena haben wir angesprochen. Auch ein Cody muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, das war kein Comeback, aber diesen Weg, den er beschritten hat und den Rumble gewinnt und so, muss man da, glaube ich, auch nochmal nennen. Und genauso wichtig, also lass uns mal bei den Comebacks bleiben vielleicht. Was ja auch damals ungewöhnlich ist, dass jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch mal Wrestler, vor allem auch Wrestlerinnen aus anderen Promotions angetreten sind. Wir hatten 2022 Mickie James, die als TNA Knockouts Champion hier aufgetreten ist, keine große Rolle gespielt hat leider. Und auch 2024 natürlich ein Jordynne Grace und deswegen da wieder Comebacks, Naomi, die wieder zurückgekommen ist. Auch das waren große Momente innerhalb des Frauen-Rumbles.
Ja, ich finde sogar den Mickie James im Moment fast am bedeutsamsten. Weil das war so, es war ja eigentlich schon klar, weil du hast halt in den Nachrichten gelesen, du hast es mitbekommen, hat Erlaubnis bekommen und so weiter und so fort, wird auftreten. Aber sie halt trotzdem da zu sehen, jemanden von einer anderen Company und dann noch Champion, das ist halt ein Novum bei WWE gewesen. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Wink gewesen, dass die WWE sich verändern wird. Dass er in den nächsten Jahren statt dieses für sich komplett geschlossene Universum, dass sich das so langsam ein bisschen öffnet hin zu anderen Companies. Und wie man halt jetzt sieht, ist genauso gekommen.
Ja.
Das war der Anfang.
Ja, also wenn jetzt haben wir ja die fixe Kooperation, die fixe Zusammenarbeit mit WWE und TNA. Und mal gucken, wo uns da der Weg noch hinführt, ne? Das ist schon ganz, ganz spannend gewesen, auf jeden Fall. Ja. Also die Namen muss man ja auf jeden Fall nennen, auch dass Naomi da wieder zurückgekehrt ist, nachdem sie ja quasi ausgebotet worden ist damals und auch on TV rund gemacht worden ist, um es mal so zu nennen. Ja, das ist auch was, was man hier nochmal erwähnen sollte. Ich will auch, also das wirklich vergessen, weil ein Debüt, was wir im Rumble gesehen haben, wir haben viele Debüts gesehen, wir haben Quang zum Beispiel gesehen als Debüt im Royal Rumble, nur so. Mein Lieblingsdebüt. Nein.
Was?
Shaggy's Lieblingsdebüt. Nein, war Quatsch. Ich habe letztens über den.
Bei Shaggy glaube ich das sogar. Das macht mir Angst.
Wir haben letzte Woche haben wir doch über das Wrestling-Jahr 94 gesprochen und da hat Quang sein Debüt gegeben. Nee, was ich aber nennen wollte, ist, weil ich den als Wrestler einfach unglaublich mochte, ist ein Vader. Der ist ja angekündigt worden im Vorfeld und ist hier als das Mastodon aufgetreten und ja, dann von Shawn Michaels rausgeworfen worden, genauso wie auch in Yokozuna ja zeitgleich. Aber ich fand einen Vader bei der WWE damals zu sehen, mit dieser Ankündigung vorweg, weil ich den so von der WCW so sehr mochte und weil ich den so anders fand und gerade seine Matches gegen Sting oder auch gegen Flair zum Beispiel so herausragend fand, habe ich mir gedacht, Mensch, Vader bei WWE, das muss ja was Großes werden. Hat leider nicht so funktioniert.
Hat Shawn Michaels anders gesehen.
Ja. Das fing ja hier schon damit an, dass er Yoko und Vader in einem Rutsch rausgeworfen hat. Trotzdem finde ich, das ist wirklich ein vergessenes Debüt, dass wir da nochmal einen Vader im Rumble gesehen haben und der da auch wirklich dann auch bei der Promotion geblieben ist. Ich glaube, das sollte man da nochmal erwähnen.
Dann erwähne ich mal, machen wir einen Switch weg von Comeback hin zu Spektakulären. Ich glaube, jeder sagt auf jeden Fall, ey, Kofi Kingston und Royal Rumble, ne, das ist mal, irgendwann gibt's diesen verrückten Moment. Aber ich glaube, vergessen hat jeder den ersten. Das war 2012 und das war nämlich, dass er dann halt, er hing an seinen fest mit den Füßen, hat sich auf die Hände gleiten lassen und dann per Handstand zur Ringecke gelaufen.
Ja.
Und da sind die Leute halt, also ich auch, da sind alle ausgerastet, weil es war so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und das war der Start einer Serie, die halt ziemlich lang ging. Weil das hat er dann jedes Jahr, war die Frage dann irgendwann nicht mehr nur, ja, wer gewinnt und wer könnte dann so Comeback machen, sondern auch, was lässt sich der Kofi einfallen?
Ja. John Morrison hat das ja auch im Jahr davor sogar schon mal probiert, also beziehungsweise hat es anders gezeigt, mit diesem Parcours, wo er dann ja quasi sich an der Barrikade festgehalten hat, das ging in eine ähnliche Richtung, aber ja klar, diese Rettungsaktionen gehören auch dazu und ich finde auch so Rettungsaktionen, das darf man gar nicht so unterschätzen, die erzählen auch eine kleine Geschichte innerhalb des Matches und das ist ja auch das, was man in einem Royal Rumble haben möchte, nicht so mechanisch, das war was, was mich bei Kofi Kingston irgendwann gestört hat, dass man hat es erwartet, ähnlich wie bei den Überraschungen, man hat es erwartet, dass wenn Kofi da ist, der kommt jetzt rein, der catcht ein bisschen rum und irgendwann macht er irgendwas Cooles. Ne? Und das hat so ein bisschen kaputt gemacht, finde ich. Aber die ersten Male waren natürlich dann mega spektakulär und es ist ja im Endeffekt, wann immer jetzt jemand sowas Spektakuläres macht, um sich zu retten, sei es jetzt, wie du sagst, Handstand, irgendwie ne, wie eine Naomi, die auf der Barrikade quasi entlang balanciert ist. Und
auf den Stühlen von den Kommentatoren drauf.
Genau, genau. Das war auch Kofi, oder? Der das war Kofi. Ja, wie so auf so Pogo-Stick quasi. Oder wenn man auch einfach von jemandem gerettet wird, wie man es zum Beispiel 2020 mit Otis und Mandy Rose gesehen hat, David. Diese große Liebesgeschichte.
Ey, die war gut. Also das sage ich nicht nur, weil ich fett bin, sondern einfach, nein, die war gut. Die war richtig gut. Das war, wie würde Kai sagen, fürs Herz. Und dass er sie fängt, das war einfach so, oh ja, und dadurch steigt er halt noch mehr so ein Level in Ansehen. Und das war schön. Das war so komisch, weil du hast damit gerechnet, es erwartet, aber als es dann soweit war, war das halt schön. Oder nicht?
Ja, das. Wir haben ja schon viele Odd-Love-Stories gehabt im Wrestling und die sind sehr oft auch einfach bisschen unangenehm gewesen, aber irgendwie hat das bei Otis und Lana funktioniert damals. Und ich finde es auch wirklich schade.
Mandy Rose.
Was habe ich gesagt?
Lana.
Lana,
nee, Mandy Rose. Lana hatte andere romantische Sachen, die waren eklig.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde es schade, dass diese Geschichte, die ja eigentlich bei WrestleMania 36 kulminiert ist, dass das nicht vor Publikum stattgefunden hat. Weil da hatten wir ja das Match mit Otis gegen Dolph Ziggler damals. Und da wollte man ja eigentlich, wir wollten diesen Macho-Man Miss Elizabeth-Augenblick eigentlich da haben, oder? Und dann haben wir halt gar nicht bekommen.
Ein bisschen umgekehrt, so. Otis, wo sie dir? Ja, es war total schade, weil da war so viel Potenzial drin und wir haben es ja auch damals gemerkt, also bei den Reaktionen, die Leute fanden das super und haben halt mitgefiebert. Das war auch nicht so, dass ja dieser schmale Grat, du hättest dich auch die ganze Zeit drüber lächerlich machen können, sondern es war halt irgendwie sympathisch. Und dadurch, dass es halt so sympathisch war, war es schade, dass daraus nicht mehr oder nichts Größeres geworden ist. Aber die Umsetzung, auch im Rumble, kannst du nicht besser machen. Das war eigentlich ideal für diese Storyline.
Ja, absolut. Es hat halt eben Spaß gemacht. Aber du hast doch gerade das Wort lächerlich angesprochen, David. Es gab auch manchmal so Augenblicke, die waren lustig. Und manchmal, du hast gerade auch gesagt, so ja, du hasst es immer, wenn jemand im Royal Rumble Match ist, aber eigentlich da nichts wirklich macht. Weißt du noch, wo sich Jerry Lawler die Hälfte der Zeit unterm Ring versteckt hat?
Ja, und das ist ja, Jerry Lawlers Humor war eh nie meins, ne? Also muss ich dazu sagen. Aber ich finde das generell, ich halte mal jetzt ein kleines Plädoyer. Ich liebe den Rumble. Es ist sogar mein Lieblings-Pay-Per-View. Bin ich halt ehrlich, bei WWE. Es war halt nie was
mehr. All in?
Bei WWE.
Okay.
Habe ich extra gesagt, schnell, hinterher. Weil ich finde, dieser Event gibt dir halt so viel, du siehst alle Stars auf einmal, so viel spannende Sachen, die passieren können, so viele Momente, die kreiert werden können, aber ich hasse nichts mehr, als wenn jemand in den Rumble kommt, entweder nicht in den Ring reingeht, sondern einfach ewig warten kann, oder aber sich unter dem Ring versteckt, schönen Gruß an Jerry Lawler, oder halt reingeht und dann unter dem untersten Seil raus und dann einfach irgendwas anderes macht, Gruß an Vince McMahon.
Und ja, das ist furchtbar.
Also, das ist einfach für den Rumble. Ich glaube, bei Triple H wird das weniger passieren als beim Vince. Ich glaube, Vince findet das immer lustig oder fand das immer lustig, weil ich finde das erschrecklich. Du kannst vor allen Dingen so schön mit Comedy arbeiten beim Rumble, weil ich denke es mal 2002 der Hurricane, weißt du, Mr. Superman, der aber schlaksig ist ohne Ende, tritt entgegen Triple H, weißt du, Game. Und Stone Cold. Und will einfach beiden einen Double Chokeslam verpassen. Und dieses Bild, wo er dann die beiden packt, ne, und dann die Crowd, alle drehen durch, und dann du siehst, wie dieser kurze Moment dann ist, wo Triple H dann Stone Cold anschauen, Stone Cold Triple H und dann halt, ja, zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das war schon cool. Haben ja wahrscheinlich viele schon vergessen, aber ich liebe diesen Moment.
Der ist halt auch einfach witzig. Also er ist halt einfach lustig anzusehen. Du hast gesagt, der Hurricane schlackt sich. Also es ist ja eher so dieser Gag gewesen, dass er sich ja dafür so einen Superhelden gehalten hat eigentlich. Ja, und er hat sich ja nie so 100% selbst ernst genommen, ne? Und dieser Augenblick ist halt hier das genaue Gegenteil davon. Und das hat einfach so hervorragend gepasst. Das war so ein schöner Comedy-Moment, den wir da gehabt haben. Der sollte ja später nochmal aufgegriffen werden im Corona-Rumble damals mit Lashley und Big E. Das hat aber nicht mehr so funktioniert. Also A, weil der Hurricane damals schon nicht mehr so in der Shape gewesen ist, wie er es ehemals gewesen ist. Und dann ja eben auch, es war dann eben nur der Rip-Off und es war höchstens ein bisschen Nostalgie, aber es war eben dann nicht mehr so natürlich, wie es in dem Moment gewesen ist. Deswegen muss man das hier auf jeden Fall so nennen. Wie stehst du denn dazu? Wir haben zum Beispiel diesen Augenblick gehabt, wo die Musik von R-Truth ertönte und R-Truth bringt eine Leiter mit rein und will, klettert die Leiter hoch, stellt sich hin und macht so und ärgert sich dann darüber, dass es kein Money in the Bank Match ist.
Der Mann ist super. Ich glaube, der, ja, es ist halt komisch. Es ist gar nicht meine Art Humor, aber ich finde, R-Truth hat halt was und er verkauft die Sachen so unfassbar gut. Und irgendwie ist es dieses albern lustig oder einfach nur albern, aber es ist bei ihm dadurch, wie er es macht, so sympathisch. Und deswegen mag ich diesen Moment sehr. Er hat ja noch andere Momente mit Leiter-Matches, wo er dann gar nicht im Match drin ist oder sonst was. Super Typ und auch super Moment. Ich habe auch nichts gegen, wenn im Gegenteil, Comedy oder Unterhaltung mal zwischenzeitlich in einem Rumble-Match vorkommt. Weil ein Rumble-Match ist verdammt lang am Stück.
Und ja,
das ist für mich eine Auflockerung. Ich liebe auch zum Beispiel World Rumble 2000, einer meiner
Lieblings-Rumbles.
Wenn dann Rikishi mit Too Cool halt diese Tanznummer machen. Und auf einmal geht dann auch das Licht aus und dann tanzt die halt wirklich ganz normal und dann wirft er anschließend seine Teamkollegen raus und dann nochmal mit dem Finger, pick, quasi abklatschen und sagen, ey, sorry, aber ich musste machen. Ich liebe den Moment. Und die Crowd auch. Also du merkst, dass so albern es ist, aber die Crowd wird so laut und die wollen einfach sehen, ja, dann tanzt doch einfach mal. Ja, passt.
Ja, ich mag das ja auch total gern. Also gerade diese Szene mit Too Cool und wie sie dann da eben tanzen, auch die Musik war, das war ja damals so ein Zeitgeist einfach und das hat so gut für diesen Augenblick funktioniert und auch, dass Rikishi dann eher auch danach wieder ernst geworden ist, die Sonnenbrille wieder abgenommen hat und dann gesagt hat, jetzt komm mal raus, bring mal die Jungs und bring mal die Jungs ist auch ein Stichwort. Wir hatten auch mal den Augenblick, ich muss nochmal zurück zu R-Truth gehen, ne? Den haben wir nicht nur mit einer Leiter gesehen, R-Truth hat auch mal sich vertan und es gab auch mal den Moment, das war im vergangenen Jahr, da sollte Valhalla eigentlich rauskommen, war schon auf dem Weg zum Ring und auf einmal ertönte die Musik von R-Truth und der rannte einfach an Valhalla vorbei und stand dann im Ring und schaut sich irgendwie um und ruft nur "Where are all the guys?" und wird dann steht dann unter anderem einer Nia Jax gegenüber, die ihn dann auch rausschmeißt und danach gab es dann noch die großen Diskussionen mit Valhalla und mit Adam Pearce und dann wird er hier eben verwiesen. Das war übrigens auch die Zeit, wo er gedacht hat, dass er eben Judgment Day ist.
Er dachte vieles. Also er dachte ja auch, er wäre Money in the Bank Match drin und so. Ich liebe R-Truth. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, wie geht's bei dir? Also du bist ja schon mal kritisch, aber ich finde, was der macht, ist jedes Mal, ist so ein Good Vibe bei ihm drin.
Ja, ich habe auch letztens ein echt schönes Interview gesehen mit Chris Van Fleet und ihm. Es ist ja auch nicht so, als ob er sich keine Gedanken darüber machen würde, ne? Sondern das ist ja schon alles bedacht, was da geschieht. Und entsprechend hat das auch meistens Hand und Fuß. Und es ist witzig. Und der hat eine Art und Weise mit seinem Charakter geschaffen, wie der auch noch, der ist ja schon über die 50, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Der sieht aber nicht so aus.
Nee, aber der kann halt auch diesen Charakter, den kann er noch spielen, bis der Mitte 60 ist. Der muss ja nicht viel machen. Und er ist in der körperlichen Form, die halt absolut verrückt ist, wenn man ehrlich ist.
Geisteskrank. Ja. Ich habe auch letztens ein Video geschaut, wo so die lustigsten Momente von R-Truth. Und wie oft er es schafft, dass Wrestler aus ihrer Rolle fallen und schmunzeln oder lachen müssen. Ey, super Typ. Aber solche Leute brauchst du auch im Lockerroom.
Ja, absolut. Und auch vor der Kamera, ne? Weil man weiß genau, Humor ist ein ganz wichtiges Ding, mit dem du Emotionen erzeugen kannst, wo du auch eine Verbindung mit so einem Produkt erzeugen kannst und wo du auch Momente mit kreieren kannst, die unfreiwillig komisch sind. Wir haben es auch bei Sami Zayn zum Beispiel gesehen, der da versucht hat,
ja,
einen Roman Reigns zum Lachen zu bringen. Und R-Truth ja genauso, hat er auch gesagt, dass, ich glaube, es war, mit, dass er eine Wette mit Paul Heyman gehabt hat, dass er es nicht schaffen würde, Brock Lesnar zum Lachen zu bringen.
Ja, und Brock Lesnar hat sich weggeschmissen.
Ja, und das war dieses Ding, wo sie gesagt haben, so, ja, und dann werde ich dich über das Top Rope werfen, Paul Heyman. Und das war der Moment, wo es dann auch Brock Lesnar verloren hat in dem Augenblick. Ja.
Zu Recht, absolut zu Recht. Mal Zwischenfrage, abseits vom Programm. Was ist eigentlich für dich der Moment, wo du am meisten schmunzeln musstest beim Rumble? Spontan.
Boah, spontan.
Oder verfolgt das so, okay, das ist lustig.
Also,
Ich sag nicht Santino Marella oder so.
Nee. Also Santino Marella auch nicht. Ich würde tatsächlich in die Richtung gehen mit dem Tanz von Too Cool. Was jetzt gar nicht mal so per se lustig ist, aber es passt einfach nicht in dieses Royal Rumble Match. Das ist auf jeden Fall einer von den Momenten, die ich sehr, sehr stark mit dem Rumble verbinde. Ansonsten tue ich mich gerade schwer. Was ist denn bei dir?
Ich hätte es auch gesagt. Bin ich halt ehrlich. Aber das nur gedacht, ja, vielleicht hat er noch was anderes im Kopf. Weil ich habe überlegt die ganze Zeit, was gab's denn so alles an richtig?
Hast du nicht gelacht, als hier Hornswoggle im Ring gewesen ist?
Oh, das fand ich immer schlimm. Ich fand das immer sehr, sehr schlimm. Nee, fand ich nicht lustig. Wobei, da fand ich einmal beeindruckend, also ich finde generell, fand ich mal beeindruckend, wenn man Hornswoggle so auf die Schultern genommen wurde, dann irgendwie man quasi mit so einem Salto oder sonst was geslammt hat. Und der das ausgehalten hat. Aber lustig fand ich Hornswoggle noch nie. Also wirklich noch nie.
Nee, es war ja 2011 war das, was ich gerade angesprochen habe, wo Tyson Kidd quasi ja dann auch mit dem Attitude Adjustment hier eliminieren konnte und John Cena war da auch noch im Ring und so. Also ja, das war so mäßig witzig, sage ich mal, ne? Aber nee.
Dann andersrum. Jetzt mal weg vom Vergessen. Dramatischster Rumble-Moment für dich, wo du wirklich sagst, oh mein Gott, das meine Nerven, das kann jetzt nicht wahr sein.
Shawn Michaels.
Verdammt, damals. Das wollte ich auch sagen. Weil wenn man ein Lehrbuch machen oder ein Lehrvideo machen würde von so, ey, wie kann man etwas perfekt verkaufen, dann 2010 HBK, wie er rausfliegt. Besser ja, kannst du das nicht machen. Wie er dieses eine Nachgreifen, dieses verzweifelte, wenn er nach hinten kippt, ne? Boah, werde ich nie vergessen.
Ja. Ich dachte so, die größten Momente, sowas wie Bushwacker Luke marschiert einmal durch den Ring und wird sofort rausgeworfen oder so, 91.
Ich gebe zu, was ich immer lustig fand, waren so die Leute, die reinkamen und direkt rausgeflogen sind.
Ja,
also bei Santino, da fand ich es nicht lustig, aber ich fand es halt so sonst lustig.
Gab's auch mit dem Warlord zum Beispiel, wie heißt den Bushwacker Luke? Erinnerst du dich noch an den RKO von Randy Orton gegen Nia Jax? Oder wo du gerade schon Santino angesprochen hast? Wo sich Mick Foley und Santino Marella, Mr. Socko gegen die Cobra duelliert haben?
Ja. Okay, das war gut. Okay, das war lustig. Das war gut. Ich kann mich auch noch erinnern, wie Mick Foley einfach mehrfach in Rumble rauskam.
Das stimmt. Das
wiederum fand ich auch lustig.
Ja. Und das ist vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade bei Mick Foley sind, haben wir auch so ein bisschen, ein paar Mal so ein bisschen Hardcore-Anleihen im Endeffekt. Wir hatten einmal, was vielleicht gar nicht mehr so viel im Kopf haben, Royal Rumble 1998, wo Cactus Jack und Chainsaw Charlie den Auftakt gemacht haben und sich einfach mal nichts geschenkt haben, sagen wir es mal so.
Nein.
Und es gab auch eine Phase innerhalb des Rumbles 91, die liebe ich sehr. Ich liebe den Rumble 91 sehr. Ich mag den ganz furchtbar gern. Wo es auch mit verschiedenen Hardcore-Talents, Raven, Tommy Dreamer und noch einigen mehr und auch Kane, der dann hinterher den ganzen Laden hier wieder aufgeräumt hat, aber auch ordentlich mit Gegenständen zur Sache ging, wo man wirklich so ein kleines Hardcore-Segment quasi in den Rumble eingebaut hat. Auch das ist vielleicht was, an das sich nicht mehr so viele erinnern.
Ja, so ein Match in Match war das halt fast schon.
Genau.
Nein, das mochte ich auch, wenn der Rumble, also der Ring war danach ein bisschen zugemüllt. Waren überall noch die Reste. Nee, das fand ich cool. Vor allen Dingen, das sind ja auch Sachen, da wiederum vergessen Momente, das vergisst man gerne mal. Je nachdem, wer im Rumble steht, mag ich, wenn es so eine andere Dynamik hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf einmal die Hardcore-Leute drin hast, ja, dann lass die halt Hardcore machen. Wenn du aber auf einmal so einen Highflyer da hast, dann weißt du ganz genau, du kennst den Moment, da stehen halt die beiden Highflyer oder drei Highflyer voneinander dann so, jetzt geht's ab. Dann einfach so die nächsten Minuten High-Flying-Action oder sonst was. Oder halt Meat. Die richtig großen Brocken, die einander gegenüberstehen. Ja, das will ich sehen. Dafür liebt man doch den Rumble.
Ja. Ich habe damit passend zum letzten Teil. Erinnerst du dich noch, da haben wir schon Headlock gemacht, 2017. Das war so ein Star-Stacked Rumble. Und da waren wir damals, da waren wir noch sehr grün hier hinter den Ohren, was Headlock angeht, und haben rumgesponnen, was nicht alles passieren könnte, weil da waren Leute dabei wie einen, natürlich die aktuelle Garde, einen Roman Reigns, einen Lesnar damals, einen Orton, einen Bray Wyatt, Sheamus und Dean Ambrose und noch viele, viele andere mehr. Aber vor allem waren da auch noch ein paar große Legenden dabei, nämlich, da packe ich nämlich gleich die zwei großen Namen aus, nämlich Goldberg und der Undertaker. Und es gab tatsächlich einmal ganz kurz die Konfrontation zwischen Goldberg und dem Undertaker. Das ging relativ fix, dass der Undertaker dann Goldberg rausgeschmissen hat, muss man ja an der Stelle sagen. Wird natürlich überschattet von deren Match in Saudi-Arabien. Deswegen ist es, glaube ich, auch vergessen, oder?
Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern. Also ich kann mich gerade wirklich nicht mehr dran erinnern. Das ist schwierig als Gesprächspartner.
Es gab wirklich einen Stare-Down zwischen diesen beiden absoluten Legenden damals. Und wir haben da rumgesponnen, was da alles passieren könnte.
Ja, das war schon die Zeit, wo ich den Undertaker auch schon nicht mehr so gerne im Ring sehe.
Nee, das hat man dummerweise hier auch sehr stark gesehen, dass der da schon diverse OPs und so, der war dann überhaupt nicht mehr gut in Form. Und das war absolutes Grauen im Endeffekt. Wir haben uns davon so viel versprochen gehabt, das weiß ich noch, dass wir da so, wir haben da rumgesponnen und was da alles möglich wäre und was da alles passieren könnte. Das war ja auf dem Weg Richtung WrestleMania 33. Und im Endeffekt hat's nichts von alledem gehalten. Und bei WrestleMania 33 haben wir Roman Reigns gegen den Undertaker bekommen, was auch noch das komplette Grauen gewesen ist. Und wer hätte gedacht, dass Brock gegen Goldberg deutlich besser werden würde. Ging aber auch nur 4 Minuten 45.
Ja, aber das war gut, aber das hat dafür geballert. Also da genau. Hat jede Sekunde gezählt. Es fühlt sich gerade wie eine Ewigkeit an. Ne?
Es ist eine Ewigkeit her. Da war eine Pandemie zwischen zum Beispiel und 8 Jahre liegen dazwischen. Das war quasi der erste Rumble, den wir mit Headlock live verfolgt haben, sozusagen.
Was so jetzt mal nur zeigt, wie alt wir sind. Wenn ich an die 90er denke, fühlt sich das für mich an wie vorhin, okay, ey, das ist 20 Jahre maximal her. Maximal. Es ist einfach so. Und ich habe zum Beispiel jetzt, ja, vergessene Momente, ist einfach so, hat sich jetzt während des Podcasts wieder in den Zirn gebrannt. Was waren nochmal die Momente, die ich nie vergessen habe? Und stimmt, es gibt so zwei aus den 90ern. Das war einmal das Finish mit Bret Hart und Lex Luger.
Mhm.
Weil das habe ich damals so, ich habe das noch nie gesehen. Das ist halt so, ey, zeig gleich dann die Ringe. Richter fangen, er hat gewonnen. Nein, er hat gewonnen. Und ich war Boitage-Fan. Und ich hab nur gedacht, ey, verarscht ihn nicht. Der war doch zuerst auf dem Boden. Und Nummer zwei, und das ist skurril, das gehört auf jeden Fall zu vergessen bei mir, weil das hatte ich vergessen, bis jetzt gerade eben. 1997 Stone Cold. Und dabei ist es einer meiner Lieblingsmomente. Und zwar diese unfassbare Dominanz, wo er dann die Leute rauswirft. Und da ist Stone Cold für mich persönlich zum absoluten Megastar geworden. Noch vor dem Double Turn, den es später gab, weil er hatte halt die Leute rausgeworfen, sich dann auf die Ringecke gesetzt und dann hat er irgendwann angefangen, Liegestützen machen. Dann, ich werde nie dieses Bild vergessen, wie er auf der Ecke sitzt und auf die Uhr schaut, also imaginäre Uhr. Ich fand das so cool und da war einfach wieder so Rumble, bumm, ich fand den vorher schon interessant und so weiter, aber da war einfach nur so, das ist der Typ jetzt für mich. Das ist meiner. Das ist die coolste Sau überhaupt.
Ja, das Austin hat eh für ein paar coole Rumble-Momente gesorgt. Das ist halt einfach so, muss man ja ganz klar sagen. Nee, es gibt noch so viele Momente, über die man sprechen kann. Ich habe ja auch gerade mal ganz kurz geschaut, von wegen Rettungsaktionen. Es gab auch mal diesen Moment, wo Daniel Bryan hier aufgefangen worden ist von Kane damals mit Team Hell No.
Oh, das war schön.
Momente, ne? Und was ja fast so ein Kussmoment gewesen ist, so wo Daniel Bryan ihn da so umklammert hat und am Ende von der Aktion war es ja einfach so, dass Kane gesagt hat, nein, und dann macht er einfach so und lässt Daniel Bryan fallen aus purer Garstigkeit, ne? Oder einen Andre the Giant, der über das Top Rope springt aus lauter Angst vor der Schlange von Jake the Snake Robert zum Beispiel, als die in den Ring geworfen wird.
Gab es nicht auch noch es gab doch dieses Miss-Dow, also Miss und Damien Sandow?
Ja.
Wo er den ja immer nachgemacht hat, was ich unfassbar lustig fand.
Das stimmt.
Wo doch The Miz rausgeflogen ist und Damien sich dann selber auch rausgeworfen hat. War das nicht? Kam das?
Ja, glaube ich auch. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welcher Rumble das gewesen ist.
Ich auch nicht. Die beiden fand ich auch mal. Also Damien fand ich da super lustig.
Ja. Ja, David, ich glaube, da haben wir eine ganze Reihe von vergessenen und doch liebgewonnenen Rumble-Momenten genannt. Es gibt natürlich noch so, so viel mehr, die man hier nennen könnte. Aber ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten Abriss geliefert, oder? Hast du noch irgendwas, was dich auf der Seele brennt?
Das nicht, aber weißt du, was das Schöne ist? Ich werde auf jeden Fall in die Kommentare gehen, weil ich wette, da werden irgendwelche Sachen genannt, wo du denkst so, Mist, das haben wir vergessen. Und dann haben wir nämlich genau das Topic vom Podcast geschafft.
Genau, das waren ja einfach da nur die Geschichten nochmal so ein bisschen hervorzaubern, euch nochmal so ein bisschen dran erinnern, was da alles passiert ist und euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren und dann mal noch, dass da nochmal so ein paar Gedanken zurückkommen, auf welche Geschichten da zum Beispiel aufgebaut worden sind. Und der Rumble ist einfach prädestiniert für Storytelling, ist auch prädestiniert für die kleinen Momente, für die großen Momente. Und da freue ich mich auch in diesem Jahr wieder drauf, David. Und ich weiß auch, wenn du jetzt zuletzt stärker zu AEW tendierst, den Rumble wirst du dir auch nicht entgehen lassen.
Ich habe den Rumble noch nie verpasst. Also nein, Rumble, ich liebe den Rumble. Ich liebe das Konzept und dieses Gefühl, da wird was passieren.
Ja.
Und das will ich nicht verpassen.
Ich muss zwei Sachen noch nennen, weil ich weiß, dass Leute uns dann hassen werden, wenn wir die nicht erwähnen. Ne? Oh, also das sind ja nicht mal so kleine Momente. Ich muss erwähnen, das ist einmal natürlich, Maven eliminiert den Undertaker mit dem Dropkick.
Der Mann, der nur davon lebt, von diesem einen Move.
Ja.
Ich habe nämlich letztens seinen YouTube-Kanal entdeckt und der redet fast immer über diesen einen Moment.
Ja, den muss man auf jeden Fall erwähnen. Und natürlich noch, das war jetzt was aus der jüngeren Vergangenheit, 2023, Logan Paul und Ricochet mit dieser doppelten Clothesline, die perfekt getimed gewesen ist und wahrscheinlich so nie wieder funktionieren wird.
Besser kannst du es nicht machen. Also das überhaupt, das ist wie ein Lottogewinn, weil das es so perfekt geht. Aber das ist so ein Moment, da sage ich auch nicht vergessen, den der hat sich eingebrannt für die nächsten Jahre.
Ja, ich habe auch gerade mal drüber nachgedacht, weil du gerade Austins Blick angesprochen hast, als Bret Hart hier reinkam.
Oh, Alter.
Muss ich dran denken. Das
war gut.
Es gab so einen Moment auch im Rumble 92, nämlich als Ric Flair allein im Ring gewesen ist und dann kam auf einmal Roddy Piper rein. Der war so ähnlich.
Ja, okay, aber es gibt öfters so Momente, auch wenn AJ Styles rauskommt, wo man jetzt guckt.
Ja, genau.
Ach ja.
Ja, wunderschön, David. Ich glaube aber, dann sind wir, glaube ich, ganz gut an der Stelle durch. Wie gesagt, da nochmal der Hinweis, dann schaut mal in die Kommentare da vorbei. Ich bin sehr gespannt, was ihr da von euch gebt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Sachen dabei, die wir nicht genannt haben. War ein bisschen vogelwild, aber ich glaube, es war trotzdem ein wildes Gehopse durch die Vergangenheit, oder?
Ja, aber hey, das kannst du auch nicht strukturiert machen. Weil während wir reden, fallen uns andere Sachen ein. Wir haben ja Sachen aufgeschrieben, aber du hast halt genau gemerkt, während wir gesprochen haben, ach, warte mal, da war doch noch. Ach, das muss ich auch noch reinbringen. Ich finde das gut. Nee, vor allem, ich habe jetzt Bock auf den Rumble.
Ja, genau. Und für noch mehr Bock auf den Rumble gibt's nächste Woche natürlich auch den Preview-Podcast zum Royal Rumble, weil der Rumble steht ja wirklich jetzt schon unmittelbar vor der Tür. Und natürlich dann auch den Rückblick auf den Royal Rumble dann am kommenden Wochenende. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das wird auch wieder eine spannende Geschichte. Und vor allem natürlich auch ja der ganz große Auftakt in Richtung der Road to WrestleMania. Und ja, da kann man uns, glaube ich, auf einiges gefasst machen, David. Möchtest du noch abschließend was sagen?
Wenn ich es machen könnte, ich wäre Beatboxer, würde ich jetzt diese Sirene vom Eishockey machen, die mal kommt, wenn der Countdown runtergefahren ist. Aber ich kann es nicht, deswegen
Ich kann es sagen. Map. Ja, genau so ist es. 3, 2, 1, Map. War das nicht mal so, dass das Chris und Kai während irgendeinem Podcast gemacht haben und mich da unfassbar genervt haben?
Ja. Das kann sehr gut sein, ja. Das war sogar so.
Oder warst du das und Kai? Ich weiß es
nicht. Nein, ich würde sowas niemals machen. Ich bin seriös.
Ich weiß, du bist ein seriöser Journalist.
Ja.
Okay. Gut, dann sind wir an der Stelle durch. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, zum Beispiel das Watch-Along zum Rumble 92 mit Markus Scholz und mir, dann gerne bei Patreon, Steady oder auch bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen, damit wir uns hier weiterhin so schön weiterentwickeln können, wie wir das jetzt gerade tun und wie das gerade läuft. Ich sage an der Stelle, wir hören uns nächste Woche wieder mit der Preview zum Royal Rumble und der Review. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.